Deutschlandfunk Kultur Lesart mit Joachim Scholl.
Und gleich fünf Perserinnen, die wir kennenlernen. Alle gehören zu einer reichen Familie, die nach der iranischen Revolution von 1979 in die USA geflohen ist. Und was sie erlebt haben und wie sie jetzt leben, diese fünf Perserinnen in der neuen Welt, davon erzählt die iranisch-amerikanische Autorin Sana Maluchi in ihrem allerersten Roman, der genauso heißt, Die Perserin. Hinreißendes Buch, verspreche ich Ihnen, und ein interessantes Gespräch, das ich mit Sana Maluchi geführt habe, über Vergangenheit und Gegenwart im Iran. Willkommen zur Lesart. Jetzt mit einer Stimme aus England. Dort lebt inzwischen Sana Maluchi. Geboren ist sie im Iran 1977 und als Kleinkind kam sie mit ihrer Familie nach dem Sturz des Schah-Regimes in die USA. Dort ist sie aufgewachsen, wurde eine erfolgreiche Juristin und eine solche taucht nun auch auf als Jurastudentin im ersten Roman von Sana Maluchi, den es jetzt auf Deutsch gibt, The Persians. Die Perserin heißt er schlicht. Guten Morgen, wunderbar, dass Sie bei uns sind, Mrs. Maluchi. Hello, great to have you here.
Good morning. Thank you so much for having me. It's such an honor to be on air with you.
Die Woche war eine einzige Cartoon- und Drogenparty gewesen. Bis vor einer Stunde, als ich meine Tante Shirin gegen Kaution aus dem Gefängnis von Aspen holen musste, wo sie wegen versuchter Prostitution festgehalten wurde. Das ist mal ein Anfangssatz, Mrs. Maluchi. Können Sie auch gut Skifahren? Haben Sie es vielleicht sogar in Aspen gelernt, dem Luxus-Skiort in den USA?
You know, I grew up in California starting from when I was 5 years old and I think my first
Ich bin ja in Kalifornien aufgewachsen und deswegen habe ich ein bisschen mehr dort in der Nähe Skifahren gelernt, bei Big Bear oder Lake Tahoe zum Beispiel. Ich weiß nicht, ob Ihre Hörer das kennen, aber das ist ein bisschen näher dran von da, wo ich gewohnt habe. Aber ja, tatsächlich habe ich es schon von klein auf gelernt, denn meine Mutter ist auch Ski gefahren. Sie ist auf einem Internat in der Schweiz gewesen, wo sie jeden Tag Skifahren konnte. Deswegen war es ihr sehr wichtig, dass wir das auch lernten. Jetzt muss ich aber sagen, dass ich seit ungefähr 10 Jahren nicht mehr Skifahren war und jetzt noch einmal in Österreich gewesen bin und gemerkt habe, wie toll diese frische Bergluft ist und wie angenehm das ist. Und ich wäre wirklich sehr gerne mit meinen Figuren dort gewesen.
The white everywhere and it's just really a beautiful thing. So yeah, I would love to have been there with these characters then.
Okay. Ja, zu Tante Shirin kommen wir noch speziell. Sie gehört zum Familienfrauentableau des Romans. Es gibt noch Sima, Shirins Schwester, die Mutter Elisabeth und die Töchter von Sima und Shirin, das sind Bita und Nias. Alle fünf bekommen eigene Kapitel. Jede erzählt aus ihrer Sicht mit ihrem jeweiligen Temperament. Wie haben Sie diese Form entwickelt, Mrs. Maluchi? Einen Roman also in fünf Stimmen.
Thank you for the question. That's a very good question. When I started writing fiction, I was an adult, well into career. I was a lawyer at the time.
Ja, vielen Dank. Sehr gute Frage. Als ich anfing zu schreiben, also fiktionale Texte zu schreiben, war ich schon erwachsen. Ich war Anwältin und hatte einfach das Gefühl, dass ich was anderes machen wollte und hatte da gar nicht im Kopf, dass ich wirklich einen Roman schreiben wollte. Mir ging es vielmehr um Sprache, um Stimme zu finden, einen Stil zu finden, etwas auszudrücken, was ich so vielleicht vorher noch nicht ausgedrückt hatte. Es schien eigentlich alles möglich. Also, dass ich einen Roman schreiben würde, hatte ich wirklich nicht im Kopf gehabt. Und das mit den fünf Stimmen, diesen Roman aus fünf verschiedenen Perspektiven zu schreiben, geschah gewissermaßen organisch. Das hat mich sozusagen auf trickreiche Art dazu gebracht, überhaupt einen Roman zu schreiben. Denn diese Geschichte Tante Shirin, die am Anfang des Buches steht, aus der Perspektive von Bita, das war eigentlich eine Kurzgeschichte, die schon mal in einem Magazin unter dem Titel Auntie Shirin erschienen ist. Wie gesagt, es war nicht meine Absicht, einen Roman zu schreiben, aber diese Figuren sind immer wieder aufgetaucht. Sie gingen mir einfach nicht aus dem Kopf. Und dann habe ich aus einer weiteren Perspektive eine Kurzgeschichte geschrieben oder ein Kapitel dieses Buches, diesmal von Elizabeth. Also es ist eine etwas andere Reihenfolge, als sie dann tatsächlich im Buch erscheint. Ich bin dann diesem Interesse gefolgt, dem, was mir interessant erschien an diesen ganzen Figuren und habe dem Ganzen erstmal versucht, eine Struktur, eine Reihenfolge zu geben. Welche Figur interessiert mich als nächstes? Und an der habe ich dann geschrieben und so ist es immer weitergegangen. Und ich habe mit den verschiedenen Figuren gespielt, immer in diesem Kurzgeschichtenformat, was mir ja geläufiger war von zuvor. Und so habe ich einfach gedacht, ja, dann schreibe ich eben eine weitere Kurzgeschichte und so ist es dann passiert.
Oh, now I'm writing another little story about another character and now I can move on and that was how it happened for me.
Blicken wir mal genauer auf diese Familie. Zwei von diesen Frauen, Shirin und Bita, die leben in den USA, sind nach der Revolution aus dem Iran geflohen. Dort geblieben sind die Mutter Elizabeth und ihre Enkelin Nias. Und alle leben ja wirklich auf ja, allerhöchstem Niveau. Sie sind richtig reich. Woher kommt denn dieser Reichtum eigentlich?
Let's see, I started writing the story that became Auntie Shirin that then led to this book. The year was 2017.
Ich habe 2017 angefangen, die Geschichte Tante Shirin zu schreiben, aus der dann das Buch entstanden ist. Und das war die Zeit, in der Trump Präsident wurde. Und ein bisschen der ausschlaggebende Funke für dieses Buch war auch eine Wut darüber, wie in diesem Land, wie in den USA, mit Geld und Reichtum umgegangen wird. Wie es in der US-Kultur behandelt wird. Also die Leute hassen einerseits die Reichen, andererseits lieben sie sie auch und sie werden einfach immer reicher und reicher. Und deswegen war es mir wichtig, eine Familie zu zeigen, die im Iran jemand war, etwas Besonderes darstellte und in den USA aber niemand war, aber trotzdem noch ihr Geld hatte. Also es ist keine typische reiche Familie in dem Sinne, wie man sie in den USA vermuten würde, weil sie sozusagen diese Entwicklung durchgemacht haben von einer wichtigen Position hin zum normalen Nobody. Aber trotzdem, wie gesagt, haben sie noch ihr Geld. Und mein Eindruck war unter Trump, dass die USA eines Tages zusammenbrechen werden, dass das Ganze zu Ende geht. Und so hat mich das interessiert, was passiert eigentlich mit den Reichen, wenn sie kein Land und keine Kultur mehr haben, wenn sie einfach nur noch reich sind. Das macht sie ja gewissermaßen etwas hohl und leer. So eine reiche ehemals wichtige Familie wollte ich zeigen. Dieses Flair, das sie haben, dieses Verhalten, das ist so ein Kontrast, dass viele das geschmacklos finden könnten. Aber mir bedeuten diese Figuren trotzdem etwas. Und deswegen interessiert mich halt auch die Frage, wie ich dem als Autorin nachgehen kann.
Can I write people who I think a lot of people would find distasteful in a lot of ways, but I care about these characters and how do I explore that as a writer?
Aber mit diesem Überfluss ist auch so eine ja, gewisse kulturelle Arroganz verknüpft. Also wir sind eine der bedeutendsten Familien im Iran gewesen. Wir haben genauso viel Geld wie ihr. Das muss man so den blöden Amis immer mal wieder hinreiben. Es ist so ein unglaubliches Selbstbewusstsein, das die Frauen haben, also vor allem Tante Shirin. Ich meine, Sie, Frau Malucci, teilen mit Ihren Figuren ja ein paar biografische Eckdaten. War das in Ihrer Familie auch so, dass man so eher auf die USA herabgeblickt hat?
That's a good question. For Shirin, I think a recurring theme in the book, in my opinion, is that there's a lot of posturing and.
Ja, das ist eine gute Frage. Was Shirin betrifft, ist das auch ein wiederkehrendes Thema, dass es eigentlich so eine Art Posen ist, eine Schauspielerei, die Schmerz, Unsicherheit und Verwirrung verstecken soll, dieses Verhalten, dieses vielleicht etwas arrogante Verhalten. Was meine Familie betrifft, ging es ihr eigentlich wie vielen Leuten, die in die USA emigriert sind, dass man dieses Gefühl hat, dass das Herkunftsland überhaupt nicht gewertschätzt wird, nicht anerkannt wird, dass man diejenige ist, die in die Schule kommt, so wie mir das auch passiert ist, mit Schulbroten, mit Zutaten und Geschmacksrichtungen, die keiner kennt, die Leute verwundern lassen, diese komische Sprache, die man spricht, dieses seltsame Essen, was man hat, all das ist so anders und das war so auch meine Realität und meine Reaktion auf diese Realität als Außenseiterin, als ein Kind, das unbedingt dazugehören möchte, es aber irgendwie nicht tut. Und ich denke, das geht sicher sehr vielen Kindern so.
Feeling like an outsider, but desperately wanting to fit in, which I think children usually want, wherever they are.
Wir sind im Gespräch mit der iranisch-amerikanischen Autorin Sanam Malucci über ihren Debütroman Die Perserinnen. In einem früheren Interview hat die Autorin einmal gesagt, Bücher über den Iran, die handeln entweder von Politik oder Safran, Granatäpfeln und persischer Poesie. Ich wollte beides nicht. Ich habe Sanam Malucci gefragt, was für einen Roman sie denn dann schreiben wollte.
I didn't exactly go into writing this with any kind of an agenda or a purpose. What I wanted it to be, but I did know something about what I didn't want it to be.
Ja, ich würde nicht sagen, dass ich das mit einer Agenda oder Absicht geschrieben habe hinsichtlich dessen, was das mal werden sollte. Ich wusste aber, was es nicht werden sollte, das Buch. Ich bin aufgewachsen mit Büchern von Iranern oder von anderen Menschen, die die Amerikaner vielleicht für exotische Personen halten würden, die eine eher etwas enge Perspektive zeigten, die dann sowas wie ja romantische Granatapfelcover hatten mit einem Bild des alten Irans, und das hat mich nicht wirklich gereizt oder interessiert. Also anfangs wollte ich eigentlich gar nicht über meine eigene iranische Kultur schreiben. Was mich aber dann inspiriert hat, doch darüber zu schreiben, war eine Kurzgeschichte von einer amerikanischen Autorin mit wirklich für mich überraschenden Figuren, die ich so nicht erwartet hatte. Das waren arabisch-amerikanische Figuren, die sich auch mal schlecht benahmen, die Drogen nahmen, krasse Sachen gesagt haben und so weiter und damit nicht dieses Stereotyp erfüllt haben. Das zog mich an und schien mir interessant. Und als iranisch-amerikanische Person hatte ich immer zwei Dinge im Kopf, einmal die iranische und einmal die amerikanische Seite. Und dann habe ich halt überlegt, wie kann ich das kombinieren? Und da fiel mir auf, dass das mit so einer Art Geschichte ging. Das hat mich inspiriert und interessiert.
Living as an Iranian American, I had these two things in my head. I had this Iranian side and an American side, and I hadn't figured out a way to combine the two in any kind of art that I made. And this was sort of the way that I was able to do that in a way that felt inspiring and interesting to me. I just wanted to add that I also, in terms of what I did want to write.
Also nochmal dazu, was ich schreiben wollte. Also wenn ich selber Bücher mag, meine Lieblingsbücher sind Romane, wo die Leute zum Fühlen bringen, die sie zum Nachdenken bringen, die sie zum Lachen bringen. Und das wollte ich auch mit diesem Buch erreichen. Meine Leser, Leserinnen zum Lachen, zum Fühlen und zum Denken bringen.
Would make other readers feel something, would make them think, would make them laugh.
Nebenbei, Männer, Salam, haben in dieser iranischen Frauenwelt kaum etwas zu melden. Bei uns haben die Frauen das Feuer, heißt es einmal. Auch das ist ein sehr komödiantisches Element. Auf der anderen Seite bewahren diese Frauen aber auch Geheimnisse, also Familienverstrickungen, richtig tragische sind das. Wir dürfen davon natürlich nichts verraten, aber auf diese Weise wird Ihr Roman doch auch wieder politisch, oder?
Yeah, I would say that the elephant in the room, in a way, for any Iranian, is the revolution.
Ich denke, der Elefant im Raum ist immer bei Iranern die Revolution. Das ist irgendwie immer anwesend für alle, dieses Thema. Das Trauma ist ja nicht zu Ende, es geht immer weiter. Es ist ja nicht so, dass wir jetzt an einem posttraumatischen Stresssyndrom leiden würden, sondern an einem fortgesetzten traumatischen Stresssyndrom. Das ist ja ein Regime, das irgendwie über 40 Jahre besteht, das eine Kultur in gewissermaßen zerstört hat. Und ich bin nicht mit der Absicht ans Schreiben getreten, einen politischen Roman zu schreiben. Aber so etwas passiert mit dieser Geschichte eigentlich automatisch. Wenn man mit Iranern spricht, merkt man auch immer, dass es eine Kultur ist, die sehr viele Geheimnisse hat, wo die Menschen viele Geheimnisse haben. Es ist auch immer diese Angst anwesend und dieses Bedauern über die Ereignisse der Vergangenheit, dass man darüber nachdenkt, was man hätte anders machen können, falsch gemacht hat, falsch gesehen hat. Leute, die in den späten 70ern gelebt haben, denken viel darüber nach, warum sie vielleicht einen König unterstützt haben oder wie sie dagegen vorgegangen sind. Was hat es bedeutet, etwas zu unterstützen, was sich als so ein Horror für die Menschen herausgestellt hat? Verantwortung dafür zu übernehmen, was im Iran passiert ist. So wurde zum Beispiel den Frauen während der Revolution gesagt, eure Bedenken, die stellt ihr jetzt mal beiseite. Es geht darum, gegen die Monarchie vorzugehen. Und um die Frauenrechte kümmern wir uns dann später. Diese Dinge sind passiert. Deshalb ist mein Fokus auch bei dem Buch auf die Frauen gerichtet, weil ich denke, dass wir viel zu sehr auf die Männer gehört haben. Und darum ging es mir auch im Konzept meines Buches.
Maybe that there was something about that in why I focused on women, because I think that we've listened to the men and we've heard from the men, and that was who I gravitated towards in my book and in my characters were the women. I just wanted to add that the specific book that I wrote wouldn't have been needed to.
Ja, ich denke auch, dass ich dieses Buch ohne die Revolution so nie geschrieben hätte. Die Tatsache, dass ich meine eigene Sprache so schlecht spreche, liegt an der Revolution. Dass ich ein Mensch bin, der von der eigenen Kultur so abgekapselt ist, das ist ein politischer Grund.
Ultimately, there is a political reason for that. So.
So unterhaltsam wie Ihr Roman auch ist, Mrs. Malouche, man kann ihn nicht lesen, ohne an die derzeitige Situation der Frauen im Iran zu denken. Im Herbst 2022 gab es die größten Demonstrationen, Proteste seit der Revolution 1979. Alles wurde brutal unterdrückt. Frauen wurden geschlagen, verhaftet, ins Gefängnis geworfen, gefoltert. Wie haben Sie das verfolgt? Ihr Buch war damals ja schon fertig.
I had sold the book, but I was in the process of editing it.
Ja, da hatte ich das Buch schon an einen Verlag verkauft, aber es war noch im Lektorat. Also es war eine sehr emotionale Zeit, das Buch nochmal durchzugehen und dann gleichzeitig auf Twitter und überall in den sozialen Medien zu lesen, was im Iran passiert ist. Und das gab dem Buch auch nochmal eine andere Dringlichkeit. Es gab ja so eine Art Hoffnung, auch wenn sie sich eigentlich unmöglich gefühlt hat. Aber dieses kleine bisschen Hoffnung durch die Proteste hat mich an diese Idee erinnert, was es bedeutet, in den Iran zurückzukehren. Denn eigentlich gibt es ja nichts, was ich lieber tun würde. Und wer weiß, ob ich das in meiner Lebzeit, ob wir das in unseren Lebzeiten noch erleben werden. Das ist jetzt natürlich von der Außenseiterperspektive einer Iranerin, die in den USA lebt. Aber ich habe wirklich große Bewunderung für die Frauen im Iran, die dort protestieren. Haben, die all das durchmachen, für die Menschen im Iran allgemein.
Speaking from an Iranian who, you know, of course doesn't live in Iran, but I have the greatest love and admiration for all the women in Iran and all the people in Iran who are protesting and I mean even to this day.
Ihr Roman fängt in Aspen an und er schließt auch in Aspen, wo Shirin, Tante Shirin, ja ihre Gerichtsverhandlung hat. Wir sind im Jahr 2006 und im Hotelrestaurant versammeln sich die Frauen. Es wird wieder Champagner aufgefahren und Kaviar. Und dann taucht ein Mann auf mit rosigem Gesicht, sandfarbenem Haar. Der Kellner murmelt, das ist der Immobilien-Tycoon aus New York. Und Shirin sagt laut, oh, this asshole. Ich will das jetzt mal nicht übersetzen und auch den Namen nicht nennen, aber den Hieb auf diesen jetzigen Politiker können Sie sich nicht verkneifen, Frau Malucci?
I mean, I have to say that, you know, somehow we haven't been able to escape him. And
ja, ich muss sagen, wir konnten ihm nicht wirklich entkommen. Wir nennen ihn ja nicht mit dem Namen, aber irgendwie ist er dieser Tage unentrinnbar und in diesen Jahren. Ich hoffe, dass dieser Geschichte in ein paar Monaten ein Schlusspunkt gesetzt werden kann. Und wenn jemand in dieser Szene auftauchen musste, dann er.
But it seemed to me like if anyone would be in that scene, it would be him.
Vielen Dank, Sana Malucci, für dieses Gespräch im Deutschlandfunk Kultur.
Thank you so much for having me on my show. I'm so grateful to you for reading my book and thank you so much.
Und der Roman Die Perserin ist jetzt im Piper Verlag erschienen, in der Übersetzung von Katharina Martel. 448 Seiten, der Umfang zum Preis von 24 Euro. Wir haben unsere Unterhaltung mit Sana Malucci gestern aufgezeichnet und übertragen ins Deutsche hat alles Marei Ambia. Schönen Dank auch ihr. Jetzt einen Besuch in Kolumbien machen, beim Schriftsteller Tomás González. In Deutschland ist er noch nicht so populär. In seiner Heimat gilt er vielen als der bedeutendste lebende Autor, als würdiger Nachfolger vom großen Gabriel García Márquez. Derzeit wird der Debütroman von Tomás González für das Kino verfilmt. Vielleicht die nächste Gelegenheit, den Autor bei uns näher zu entdecken. Immerhin liegt fast sein gesamtes, umfangreiches Werk aus Romanen, Erzählungen, Gedichten auf Deutsch vor. Und jetzt auch sein neuester Roman, Der Untergang des Pazifiks. Unser Tobias Wenzel ist nach Kolumbien gereist, um Tomás González zu treffen und hat sich mit ihm verabredet. Erstmal am Wasser, zum Angeln.
Ahí está.
Da hat einer angebissen.
Eine einsame Bucht im Stausee Peñol-Guatapé, rund 80 Kilometer von Medellin, der zweitgrößten Stadt Kolumbiens, entfernt. Tomás González holt die Angelschnur ein und zieht einen Forellenbarsch in sein Motorboot. Der Fisch sei zu klein, erklärt mir der Schriftsteller, der am liebsten schweigt, zumal beim Angeln. Er wirft den Fisch behutsam zurück ins Wasser und schon ist er verschwunden.
Die sind pfeilschnell. Was für schöne Tiere.
In Der Untergang des Pazifiks, dem neuen Roman von Tomás González, fasziniert den Ich-Erzähler Ignacio ein anderes im Wasser lebendes Tier.
An den Stränden hier sind die Wale immer gegenwärtig, auch wenn sie weitergezogen oder noch nicht eingetroffen sind.
Ignacio erfüllt seiner 92-jährigen Mutter den Wunsch, vor ihrem Tod noch einmal die Wale an der kolumbianischen Pazifikküste zu beobachten. Sie reisen mit zahlreichen Familienmitgliedern von Medellin, der Geburtsstadt des Autors, in den Chocó. Diese Küstenprovinz mit Urwald und Dauerregen ist von Armut und, auch noch nach dem offiziellen Ende des bewaffneten Konflikts, von Gewalt gezeichnet. Die Bevölkerung ist mehrheitlich schwarz.
Die Einheimischen sind tief traurig wegen all dem, was sie erlebt haben. Sie sind vom Staat im Stich gelassen worden. Deshalb sind sie so verschlossen. Sie wollen nicht mit Weißen, mit Touristen sprechen.
Erst auf seiner zweiten Recherchereise gelang es Tomás González, Vertrauen zu einigen Einheimischen aufzubauen. Weitere Reisen an denselben Strand scheiterten daran, dass mittlerweile Kriminelle den Küstenabschnitt in ihre Gewalt gebracht hatten und seitdem als Standort zur Herstellung und zum Schmuggeln von Drogen nutzen. Die Gegend um den Stausee, an dem González zurückgezogen lebt, ist im Vergleich dazu paradiesisch sicher. Manchmal bleibt er mit seinem Hausboot einige Tage und Nächte in einer menschenleeren Bucht wie dieser, betrachtet die sanft geschwungenen Berge, die schwebenden Greifvögel und das Wasser.
Es ist hier so wunderschön, dass es kaum vorstellbar ist, dass hinter all dem keine schöpferische Absicht steckt. Diese schöpferische Absicht kann man Gott nennen.
Die Schöpfung ist ein bunter Schmetterling, der Hundescheiße frisst, sagt im Roman Der Untergang des Pazifiks der Ich-Erzähler Ignacio, alter Ego des Autors. Glücksmomente gibt es nicht ohne Erfahrung von Leid, liest man aus allen Büchern dieses Autors heraus, der in seinem Land mit seinen 74 Jahren schon lebend ein Klassiker ist. Die stachelige Schönheit der Welt lautet nicht zufällig der Titel seiner gesammelten Erzählungen. Im neuen Roman verlässt Ignacios Großfamilie wieder die kolumbianische Pazifikküste. Er selbst bleibt aber zurück und hat einen traurigen Grund, sein Leben noch einmal Revue passieren zu lassen und über Wiedergeburt nachzudenken. Ich frage den Autor, als was er gerne wiedergeboren werden würde.
Ahora me gustaría ser un animalito, pues, peso.
Gerade würde ich gerne ein Tier sein, ein Fisch oder vielleicht noch besser ein Vogel. Aber mein eigenes Leben möchte ich nicht noch einmal leben. Ich möchte nicht als ich selbst wiedergeboren werden. Nochmal Kind sein als Thomas? Nein, das auf keinen Fall.
In der Grundschule in Medellin wurde er von spanischen Nonnen, fanatischen Anhängerinnen Francos, unterrichtet. Sie meinten, er rede zu viel, brachten Schere und Schüssel und sagten, sie würden ihm die Zunge abschneiden. Tomás González wurde zu einer schweigsamen Person und zu einem genau beobachtenden Schriftsteller, der, auch mit feinem Humor, einfängt, was den Menschen zum Menschen macht. Ein weiterer Forellenbarsch hat angebissen.
Und auch noch ein richtig großer.
Ein schneller Tod. González bricht dem Fisch das Genick. Er isst nicht nur das Fleisch, sondern nutzt das ganze Tier. Die Gräten verbrennt er und düngt mit der Asche die Bananenstauden seiner Finca, die Orangenbäume und die großblütige Himmelsblume, aus der Kolibris Nektar saugen. Aus dem Tod entsteht wieder pralles Leben, aus Hässlichkeit Schönheit. Schönheit wie die der Wale im Roman Der Untergang des Pazifiks.
Da waren sie. Manche sogar mit Walkälbern, schnaubten, schossen empor, versanken wieder. Und das Herz wollte uns schier aus der Brust springen. Kein Synonym, kein anderes Wort gibt es dafür als Freude.
Tomás González, der Schriftsteller aus Kolumbien. Sein neuer Roman heißt auf Deutsch Der Untergang des Pazifiks und ist in der Edition 8 erschienen.
Deutschlandfunk Kultur. Buchkritik.
Mit neuer Lyrik wollen wir uns beschäftigen, ganz besonderer für uns, weil zum allerersten Mal lesen wir ein umfangreiches Buch übersetzt aus dem Tagalog, der Sprache, die auf den Philippinen gesprochen wird. Das sind Gedichte von Luna Sicard-Cleto unter dem deutschen Titel Offenes Meer. Unsere Kritikerin und Lesart-Kollegin im Studio ist Katharina Borchardt. Hallo.
Hallo, guten Morgen.
Fangen wir mit der Dichterin an, Katharina. Wer ist denn diese Luna Sicard-Cleto? Was für eine Schriftstellerin ist sie?
Ja, also vielleicht ganz kurz. Sie ist 57 Jahre alt, wuchs während der Marcos-Diktatur auf. Sie stammt aus dem Großraum Manila, also Metro Manila, lebt und arbeitet da auch nach wie vor, nämlich an der University of the Philippines Diliman. Da lehrt sie philippinische Literatur und kreatives Schreiben. Und wir lernen sie jetzt erstmal durch ihre Lyrik kennen, aber sie schreibt auch für Theater und Fernsehen, sie schreibt Romane und Kurzgeschichten und die werden auf den Philippinen als, Zitat, traumhaft lyrische Prosa klassifiziert. Also da ist der Übergang zu ihren Gedichten offenbar sehr fließend.
Und worum geht es nun in dieser Poesie, Offenes Meer?
Ja, das ist sehr vielfältig. Also das ist nicht in einem Satz zu sagen. Also am leichtesten kriegt man vielleicht erstmal die politischen Gedichte zu packen. Da erinnert sich die Autorin zum Beispiel an ein philippinisches Dienstmädchen, das in den 90er Jahren in Singapur hingerichtet wurde. Oder sie erzählt von dem Dichter Emmanuel Lacaba, der von philippinischen Paramilitärs ermordet wurde, also harte Geschichten. Oder von der Entfremdung in den Familien der Millionen Overseas Filipino Workers. Also kaum ein Land hat ja so viele auswärts arbeitende Bürger wie die Philippinen. Also was macht das mit den Familienstrukturen? Also da denkt Luna Sicard-Cleto sehr sozialpolitisch. Daneben gibt es aber auch Gedichte, die ganz persönlich sind. Also da erzählt sie von der eigenen Familie, vom Muttersein. Das sind dann wahrscheinlich eher aus jüngeren Jahren, Texte aus jüngeren Jahren. Dann gibt es aber auch Texte über die Wechseljahre, dann aus den späteren Jahren. Also sie deutet immer nur an, sie ist nicht indiskret und auch nicht polemisch.
Über 30 Jahre sollen, das ist der Zeitraum, in dem die Gedichte entstanden sind.
Ja.
Das heißt, sind sie so eine lose Textsammlung oder gibt es doch so ein inneres Ordnungssystem, eine Dramaturgie für den Band?
Nein, leider nicht. Also es ist kein Konzeptalbum oder sowas. Es ist eher ein Bündel, also schon ein stimmiges, aber auch ein eher lockeres Bündel, würde ich sagen. Es ist 2017 so auch in Manila erschienen. Es ist also keine Zusammenstellung extra fürs Deutsche. Ich finde, man hört in den Texten die Stimme von Luna Sicard-Cleto deutlich heraus. Also auch ihr sehr gutes Gespür, Beziehungskonstellationen zu beschreiben, Stimmungen, auch Träume zu erzählen, meistens in freien Versen. Also das sind eher so lyrische Erkundungen, trotz der teils politischen Themen. Also interessanterweise hatten diese Erkundungen bei mir auch eine längere Wirkung als die politischen Texte.
Dieser Band ist nun die allererste Buchübersetzung aus dem Tagalog ins Deutsche. Ich kannte das Wort überhaupt nicht, musste es nachschlagen. Jetzt weiß ich, dass es eine zentralphilippinische Sprache ist, die zur austronesischen Sprachfamilie gehört. Initiiert hat das Ganze die Schweizer Übersetzerin Annette Hug. Wieso, Katharina, hat es denn so lange gedauert, bis sich mal jemand an ein Tagalog-Buch gemacht hat? Ich meine, die Philippinen sind
ein riesiges Land.
Ja,
über 7000 Inseln. Ja. Ja, das hat lange gedauert, das stimmt. Zumal das Tagalog von ungefähr 70 bis 80 Millionen Menschen gesprochen wird, in der Erst- oder als Zweitsprache. Das ist jetzt auch nicht wenig. Ja. Aber die Philippinen, die waren eben auch lange kolonisiert. Also zuerst waren gut 300 Jahre die Spanier da, dann nochmal knapp 50 Jahre die Amerikaner. Und dadurch waren also das Bildungssystem und die Literatur, also alles geschriebene, sag ich jetzt mal, lange Zeit durch das Spanische und Englische geprägt. Und das Englische ist nach wie vor auch Amtssprache und auch die Bildungssprache, also mit dem höheren Bildungssystem. Viele philippinische Autoren schreiben deshalb auch noch auf Englisch. Ist ja auch irgendwie praktisch, dann kann man überall auf der Welt gelesen werden. Und zum Tagalog muss man sich dann schon richtig bekennen. Und die nächste Frage wäre dann auch, gibt es eigentlich an unseren Unis Übersetzung für literarische, also Ausbildung für literarische Tagalog-Übersetzung? Ist ja auch eher nicht der Fall.
Im Herbst 2025, also nächstes Jahr, sind die Philippinen Gastland, ne, in Frankfurt auf der Buchmesse. Ist der Band schon mal ein guter Auftakt?
Ja, finde ich schon. Also ich meine, stimmt schon, ein Lyrikband ist jetzt nicht der einfachste Einstieg in die philippinische Literatur. Aber ich finde, der setzt genau den Marker, den es braucht. Also mit so einem Band nehmen wir das Tagalog als Literatursprache jetzt auch mal richtig ernst. Ne? Also ich finde es toll, jetzt geht's los mit der Filipino-Literatur.
Dankeschön. Katharina Borchert über Offenes Meer, den Gedichtband von Luna Sicard-Cleto. Jetzt erstmals auf Deutsch aus dem Tagalog übersetzt von Annette Hug. Erschienen in der Schweizer Edition Tinker Tinker mit 96 Seiten für 26 Euro. Alle Details, auch die Rezension von Katharina Borchert, stehen ausführlich online unter deutschlandfunkkultur.de. Und nun ist wieder Zeit für unsere literarischen Empfehlungen von unseren Freunden und Freundinnen aus dem deutschen Buchhandel. Und heute haben wir Besuch im Studio, weil Norma Kassau es nicht weit hatte von Berlin-Dahlem aus, wo sie in Schleichers Buchhandlung arbeitet, ein stadtbekanntes Traditionshaus. Guten Tag, Frau Kassau, willkommen.
Hallo, guten Morgen.
Drei Lektüre-Tipps haben Sie uns mitgebracht. Der erste freut mich persönlich, da wir Anne Weber, Buchpreisträgerin und auch sonst hochgeehrte Schriftstellerin, im Frühjahr auf der Leipziger Buchmesse zu Gast hatten, mit ihrem Buch Bannmeilen, einem Roman in Streifzügen. Ich fand es ganz toll, Sie anscheinend auch, Frau Kassau. Erzählen Sie mal erst, worum es geht.
Ja, ich fand es wirklich ganz toll und vor allem vor dem Hintergrund der politischen Ereignisse in Frankreich und der Herausforderungen, vor denen das Land steht, ein unglaublich aufschlussreiches Buch. Übrigens kein Roman. Der Untertitel lautet ja Roman in Streifzügen, aber es ist eher eine literarische Reportage. Und die Erzählerin begleitet ihren franco-algerischen Freund, einen Dokumentarfilmer, der auf der Suche nach Drehorten ist. Und sie streifen dann wirklich über 600 Kilometer zu Fuß durch das Departement 93, diese berüchtigten Banlieue, Vorstädte von Paris. Und da, wo gigantische Olympia-Baustellen an illegale Migrantenzeltlager grenzen und riesige, teils sehr heruntergekommene Wohnblocks, in denen auch gedealt wird an bürgerliche Einfamilienhausgegenden. Und was ich besonders mochte an dem Buch, war der Ton, der Erzählton, die Art der Beobachtung, die Haltung der Erzählerin, oft staunend. Sie berichtet dann selbst, dass sie wie wahrscheinlich jeder normale Pariser, Pariserin eigentlich nie in dieser Gegend unterwegs ist. Und nicht wertend vor allem. Und manchmal ist sie auch verunsichert, weil sie nicht weiß, wie sie sich bei bestimmten Begegnungen verhalten soll. Also fand ich ganz toll und tolle prämierte, vielfach prämierte Autorin.
Ja, es ist wunderbar. Wenn man in Paris ist, sollte man vielleicht mit diesem Buch mal dorthin fahren, was manchmal was ein bisschen gefährlich sein kann, hat sie damals auch erzählt. Aber weil Sie das gerade vorhin sagten, es ist kein Roman, sondern wirklich so ein Memoir, ein Tagebuch, eine Autobiografie. Aber da hat sie mir ganz entschieden widersprochen, die Anne Webern meint, ne, das müssen Sie wirklich als Roman lesen, Herr Scholl. Nun gut, es ist ein großartiges Buch. Bannmeilen, also dieser Roman in Streifzügen, das Buch von Anne Weber, ist im Mattes und Seitz Verlag erschienen. Ja, und Ihre nächste Empfehlung, Frau Kasser, die richtet sich nun an ganz junge Menschen oder deren Eltern. Wir sind die Weltklasse, heißt das Kinderbuch, das die in Klammern, wie ist das zu verstehen, hat schon mit Schule zu tun?
Ja, natürlich ist es so ein typisches Schulbuch, also Klassenbuch. Es geht um eine Klasse, eben die Weltklasse. Weltklasse, weil sie natürlich Weltklasse sind und Weltklasse, weil sie aus der ganzen Welt kommen. Und ich fand wirklich ein erfreuliches, alltagsnahes, lustiges, quirliges Kinderbuch, erzählt aus der Perspektive von Adam. Der geht in Frankfurt zur Schule, was ich auch immer toll finde. Eine Geschichte mit Großstadt-Flair. Es kommt viel zu wenig vor, meiner Meinung nach. Und Adams Familie kommt aus Polen. Daher gibt es im Text immer so polnische Einsprengsel, sogar mit Lautumschrift, wer mitlesen möchte. Und am Ende auch ein Kochrezept für Bigosch. Das ist so ein polnischer Eintopf. Jedenfalls flitzt Adam das ganze Buch über mit seiner Weltklasse durch die Stadt mit Kybra, Henry, Yusuf, Mariam und wie sie alle heißen. Und das ist auch was mir so gut gefallen hat. Diversität ist hier ganz entspannte Normalität. Ja, da muss man nicht lange drüber reden. Das ist einfach so, am Rand taucht dann auch mal die Kopftuch tragende demente Oma auf und der Opa, der sich über die wuseligen Ausländerkinder beschwert. Aber die Klasse hält zusammen und das liegt auch nicht zuletzt an der wohltuend sympathisch geschilderten Lehrerin Frau Meister. Die kommen ja eigentlich immer nicht so gut weg, die Lehrer leider. Schön bunt illustriert und als Reihe angelegt. Der zweite Band folgt bald.
Und gezeichnet, geschrieben ist Wir sind die Weltklasse von Sibylle Hein und Tanja Lieske, übrigens auch unsere Kollegin vom DLF Büchermarkt, veröffentlicht im Hansa Verlag und empfohlen für Kinder ab 8 Jahren. So, und zum guten Schluss noch ein Roman aus Marokko. Dort lebt Yasmine Chami. Dort spielen alle ihre Romane. In Frankreich ist sie eine sehr bekannte Autorin. Tief ins Fleisch heißt ihr jüngstes, jetzt ins Deutsche übersetzte Buch. Was ist das für ein Roman, Frau Kassau, wovon erzählt denn Yasmine Chami, dass Ihnen anscheinend so gut gefällt?
Also erstmal finde ich es einfach immer toll, ein bisschen abseits der breiten Pfade zu lesen. Und dafür bietet die Edition Converso, die sich mediterranen Sprachwelten verschrieben hat, einfach viel Stoff. Eben in diesem Fall eine, wie Sie schon gesagt haben, marokkanische Autorin, die von Claudia Steinitz aus dem Französischen übrigens wirklich wunderbar und für mein Gefühl unglaublich präzise ins Deutsche übersetzt wurde. Und es geht um einen alternden Gehirnchirurgen, eine Koryphäe aus seinem Gebiet, der sich in seine Studentin verliebt. und für die nach 30 Jahren Ehe seine Frau und seine Kinder verlässt. Am Ende steht er alleine da, die Whiskyflasche immer in Reichweite. Vom Thema ist es nicht ganz neu, in Marokko wahrscheinlich so wenig wie hier, aber es ist eben unglaublich toll erzählt. Das meiste in Rückblicken, wobei die Sätze teils weit über die Zeilen meandern, muss man sagen, und immer wieder auch kunstvoll ausgeschmückte Volten schlagen. Eine Art des Erzählens, die vielleicht orientalisch geprägt ist, habe ich mich gefragt. Auf jeden Fall lesenswert für alle, die sich gerne weit tragen lassen von Literatur und Sprache.
Wie haben Sie denn diesen Roman entdeckt? Ich muss gestehen, mir hat der Name der Autorin jetzt erstmal nichts gesagt, so ganz schnell.
Mir auch nicht. Dann hat mir die Chefin in die Hand gedrückt.
Die Chefin. Sagen Sie, wir haben noch ein Minütchen Zeit und ich habe ja so zärtliche Erinnerungen an Schleichers Buchhandlung, weil es war die eine der ersten, als ich nach Berlin kam. Es ist schon lange, lange, lange her, als ich hier studiert habe. Da war Schleichers Buchhandlung so ein Anlaufpunkt auch für ganz viele Studenten. Es ist direkt an Dahl im Dorf, da wo es der Weg zur Uni nicht weit ist, also Unigelände. Ist das eigentlich immer noch so, dass praktisch so am Nachmittag die Buchhandlung geflutet wird von jungen Menschen, die nach den Editionen Suhrkamp-Büchern stöbern oder nach der Suhrkamp-Taschenbuchwissenschaft?
Ja, na, das nicht nur. Aber ich finde, wir haben eine tolle Mischung. Natürlich viele Studenten, die dann so spezielle Sachen suchen, aber auch viele Familien, die dort wohnen oder am Wochenende in die Domäne Dahlem gehen. Natürlich auch akademisch gebildetes Publikum, die auch Freude am Buch haben, ja, was das Buch noch in der Hand zu halten als Papier, also eine schöne bunte Mischung.
Müssen wir noch nachtragen, dass Jasmin Shamis Roman in der Edition Converso erschienen ist, ja. Und die Übersetzung von Claudia Steinitz haben Sie schon erwähnt. Vielen Dank, Frau Kassau, für Ihre Empfehlung von Schleichers Buchhandlung in Berlin-Dahlem. Ich hoffe, dass wir uns mal wieder sehen. Alles Gute.
Dankeschön. Tschüss.